Hallo und willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir werfen heute mal einen Blick in eine ziemlich faszinierende Welt, und zwar durch die Augen von Gleitschirmpiloten.
Ja, vom Delta Club Zürcher Oberland, dem DCOZ.
Genau. Stell dir vor, du liest quasi über ihre Schulter mit, in ihren persönlichen Flugberichten.
Wie so private Logbucheinträge eigentlich.
Ja, voller Adrenalin, stiller Momente, aber eben auch voller Herausforderungen. Unsere Quellen sind also diese Blogbeiträge von der Club-Webseite. Das ist das Schöne dran, das sind keine Hochglanzreportagen, sondern wirklich authentische Einblicke.
Ja, die Piloten schreiben das ja füreinander, für die Clubkollegen.
Eben. Und unsere Mission heute, mal rauszufinden, was macht diese Faszination aus? Welche Hürden meistern die Pilotinnen und Piloten? Und wie unglaublich vielfältig sind ihre Erlebnisse da oben? Okay, packen wir das mal an.
Absolut. Und das Besondere an diesen Berichten ist, finde ich, ihre Ehrlichkeit. Sie gehen weit über die üblichen Klischees vom Fliegen hinaus.
Stimmt.
Natürlich, es geht um Freiheit, klar, dieses Gefühl wird oft beschworen, aber es geht eben auch um blitzschnelle Entscheidungen unter Druck, um die Gemeinschaft im Club, die total wichtig scheint, und um sehr prägende, ja oft sehr persönliche Augenblicke. Die wirken nach.
Fangen wir doch mal mit diesem Kerngefühl an. Der Freiheit, der Faszination. Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch fast alle Berichte.
Total.
Reto Fohlicher zum Beispiel, der beschreibt seinen allerersten Höhenflug. Das ist ja der erste Flug mit richtiger Höhe nach der Schulung, als den Moment, den ihn sofort gepackt hat.
Der Zündfunke sozusagen.
Ja. Und Thomas Schneider, der nennt seinen ersten Flug von der Alpscheidig, einem bekannten Fluggebiet hier, ganz direkt: ein Traum wird Wirklichkeit. Besser kann man es kaum sagen, oder?
Nein, das trifft's auf den Punkt.
Und dann gibt es diese, ja, fast magischen Momente in der Luft. Die prägen sich offenbar tief ein. Silvio Zinsli zum Beispiel, der beschreibt einen Flug auf den Azoren.
Ah, das Soaring dort?
Genau, dieses Spiel mit dem Hangaufwind. Er beschreibt das als perfekte Symbiose aus Wind, Meer, grenzenloser Weite. Und jetzt kommt's. Start und Landung direkt am Strand.
Wow, das ist natürlich traumhaft.
Oder Robert Kunz, der schwärmt von Winterflügen im Oberengadin. Stell dir das mal vor. Dieser Blick über zugefrorene Seen, tief verschneite Berge.
Ja, diese Stille wahrscheinlich auch. Muss unglaublich sein. Was mich dabei besonders beeindruckt, ist diese immer wiederkehrende tiefe Verbindung zur Natur. Das ist nicht nur die tolle Aussicht. Mehrere Piloten erwähnen explizit das Fliegen mit Vögeln. Kaspar Röck, Kurt Hemmann, Alex Meyer, Lino Grazia, Patrick Burkholter, die schreiben alle über Momente, wo sie mit Adlern, Geiern oder Möwen in derselben Thermik kreisen.
Das ist ja krass.
Ja. Und es klingt nicht nur wie Beobachtung, sondern fast wie ein Gefühl der Zugehörigkeit. So eine Art nonverbale Kommunikation.
Auf Augenhöhe mit den Vögeln.
Genau. Das hebt das Erlebnis über den reinen Sport hinaus. Das ist fast schon, ja, vielleicht eine spirituelle Erfahrung für manche.
Diese Naturverbindung, die bekommt bei Markus Huber ja noch eine ganz andere Dimension. Er erzählt vom Küstensoaring in Kalifornien bei San Francisco.
Okay.
Und jetzt halte ich fest. Er hat vom Gleitschirm aus Wale beobachtet.
Nein!
Wale.
Doch!
Er schreibt, manchmal waren die so nah unter ihm, dass er ihr Ausatmen hören konnte. Kannst du dir das vorstellen?
Wahnsinn! Das ist ja, das ist unglaublich. Das sind wirklich einzigartige Erlebnisse. Und was die Berichte auch zeigen, es muss nicht immer der krasse Streckenflug sein, der diese Faszination auslöst.
Stimmt.
Anton Auftenblatten zum Beispiel beschreibt eine fast schon skurrile Sache auf Mallorca. Sucht tagelang einen Startplatz, fährt dreimal mit dem Roller um die Insel.
Ökologisch fragwürdig, wie er selbst sagt.
Ja, genau, mit Selbstironie. Aber dann findet er endlich einen Platz und erlebt eine Stunde Soaring. Allein im Sonnenuntergang an der Küste.
Und das war's dann wert?
Absolut. Für ihn ein unbezahlbarer, tief berührender Moment. Ganz ähnlich klingt's bei Fabienne Hohl, die von einem einfachen, aber wunderschönen Abendflug in den Sonnenuntergang auf der heimischen Scheide schwärmt.
Ja, diese stillen Momente, die sind oft genauso wertvoll. Aber klar, die Berichte sind jetzt kein reines Wunschkonzert. Das Fliegen ist eben nicht immer nur pures Glück und Panorama.
Sicher nicht.
Die Piloten stehen oft vor echten Herausforderungen. Mental, aber auch physisch. Michael Gübeli zum Beispiel, der schildert einen Wettkampfflug in die Disentis. Knifflige Bedingungen.
Was war da los?
Er beschreibt starkes Sinken, sobald man den Aufwind verlässt. Du verlierst also schnell Höhe. Aber er kämpft sich zurück an die Spitze, mit Konzentration und Können.
Wow!
Da fragt man sich schon, wie geht man mental mit so einem Druck um, wenn es plötzlich schwierig wird?
Das ist ein zentrales Thema, das viele Piloten reflektieren. Mentale Stärke, Entscheidungsfindung unter Stress, das ist Kern des Sports.
Absolut.
Irene Lang gibt da einen sehr ehrlichen Einblick, einen Flug in San Fermo, Italien. Sie beschreibt, wie sie sich bewusst an ihre Komfortzone rantastet und sogar drüber hinausgeht, um zu lernen.
Okay.
Sie spürt die Turbulenzen, greift zur Beruhigung kurz an den Notschirmgriff, zieht ihn aber nicht und versucht, intuitiv auf den Schirm zu reagieren.
Puh.
Sie erreicht ihr Ziel an dem Tag nicht, sieht den Flug aber als extrem lehrreich. Es geht also nicht immer ums Ankommen, oft geht es um den Lernprozess, um das Wachsen.
Ein anderes starkes Beispiel kommt von Ronja Heim, eine Anfängerin. Sie schildert sehr eindrücklich eine Situation in Davos. Schwierige Windverhältnisse an einem anspruchsvollen Startplatz. Grenzwertig.
Mhm.
Und obwohl andere, auch erfahrenere Piloten starten, hört sie auf ihr Bauchgefühl. Sie entscheidet sich dagegen.
Das ist eine wichtige Entscheidung. Gerade als Anfängerin.
Total. Sicher nicht leicht, wenn die anderen fliegen. Aber sie erkennt, zum Fliegen gehört eben nicht nur das Starten können, sondern vor allem das Informieren, das Einschätzen und dann auch die Entscheidung, am Boden zu bleiben.
Ja, eine wichtige Lektion in Sachen Risikomanagement. Auch wenn sie nicht geflogen ist an dem Tag. Und dieses Risikomanagement, das ist ein ständiger Begleiter. Das zeigen viele Berichte. Manchmal auch unerwartet.
Wie bei Andy Schumacher.
Genau. Der hat einen super Höhenflug in Colorado, alles läuft toll. Und dann bei der Landung gerät er plötzlich in starken Fallwind. Katabatwind nennen das die Profis.
Oh je.
Das ist Wind, der an Hängen runterfließt, oft böig. Er muss sich Meter um Meter gegen diesen Wind zum Landeplatz vorklemmen. Eine echt brenzlige Situation nach einem entspannten Flug.
Das kann schnell gehen.
Oder Peter Altherr, der beschreibt das Absaufen beim Flachlandfliegen. Das sind diese kritischen Momente, wenn du tief hängst und verzweifelt den nächsten Aufwind suchst, um nicht irgendwo notlanden zu müssen.
Das stelle ich mir stressig vor.
Das ist es sicher. Zeigt halt die permanente Notwendigkeit, die Umgebung zu lesen und vorauszudenken.
Nicolas Huber wiederum, der geht das Thema Sicherheit ja von einer ganz anderen Seite an, einer technischen.
Ah ja, das fand ich auch spannend.
Nach Zwischenfällen im Umfeld und einer eigenen Verletzungspause hat er angefangen, an einem System zu tüfteln. Es soll sogenannte Klapper vorhersagen.
Also das ungewollte Einklappen vom Schirm.
Genau. Das kann ja zu Höhenverlust oder Richtungsänderung führen. Sein Ziel ist, Piloten frühzeitig zu warnen. Er sieht das als seinen Beitrag für mehr Sicherheit.
Das illustriert gut die Bandbreite, oder? Im Umgang mit den Risiken. Von der Intuition, dem Bauchgefühl, jahrelange Erfahrung bis hin zu technischen Lösungen.
Stimmt, man versucht halt die Risiken zu minimieren.
Aber es bleibt ein Sport in und mit der Natur. Mit all ihren Unwägbarkeiten. Erich Blättler, ein sehr erfahrener Pilot, über 36 Jahre dabei, der erwähnt in seinem Bericht auch 10 Abstürze.
10?
Ja, 10 Abstürze in seiner Karriere, 4 davon sogar mit Rettungsflug. Das gehört zur Realität dazu, auch wenn natürlich jeder alles tut, um das zu vermeiden.
Ha, das ist heftig.
Nachhaltig beeinflusst hat. Dass es lange gedauert hat, das zu verarbeiten.
Diese Ehrlichkeit ist wichtig.
Absolut. Zeigt, dass auch schwierige Erfahrungen Teil des Weges sein können.
Was mir beim Lesen auch extrem aufgefallen ist, wie zentral die Gemeinschaft ist. Das Miteinander.
Ja, das kommt immer wieder durch.
Jaco Smith geht sogar so weit und nennt Gleitschirmfliegen einen Teamsport. Er beschreibt die Alp Scheidich nicht nur als Startplatz, sondern als eine Art Club-Stammtisch unter freiem Himmel.
Wo man sich trifft, redet, lacht, fachsimpelt.
Genau.
Und das Teilen der Erlebnisse, ob Freude oder Frust, ist offenbar super wichtig. Es gibt ja unzählige Beispiele.
Kaspar Rüegg fliegt mit seinem Göttibuben, also Patenkind.
Lino Grazia mit seinem besten Freund Flavio Poltera nimmt die Freundin im Tandem mit.
Christian Zumbach trifft zufällig einen Clubkollegen bei einer Zwischenlandung auf einer Alp.
Ja, Pitt Vollenweider war das, glaube ich. Und Simon Wenger beschreibt diesen besonderen Abendflug im Pinzgau mit genau dem Freund, mit dem er Jahre vorher die ersten unbeholfenen Flugversuche gemacht hat.
Das ist doch schön.
Total. Diese geteilten Momente scheinen oft genauso wichtig wie der Flug selbst. Die schaffen Verbindungen. Bleibende Erinnerungen.
Das geht ja bis hin zu organisierten Reisen. Patrick Burkhalter beschreibt eine gemeinsame Transalp-Tour.
Also Alpenüberquerung mit dem Schirm?
Ja, von Nizza nach Chamonix. Eine Gruppe von Piloten zusammen unterwegs. Die unterstützen sich bei der Routenplanung, Wetterbriefing, Rückholung, wenn einer früher landet.
Das klingt nach intensivem Gemeinschaftserlebnis.
Ja, die Tage werden gemeinsam geplant und abends reflektiert. Auch Peter Alterer und Jaco Smith erwähnen solche organisierten Flugreisen als tolle Möglichkeit, Gemeinschaft zu leben und neue Gebiete zu sehen.
Und diese Gemeinschaft hat ja auch eine historische Dimension. Die ist wichtig für den Erhalt des Sports. Werner Gübeli, einer der Gründer des DCZO, erzählt sehr lebendig von den Anfängern, 70er Jahre.
Lang her.
Ja, da ging es auf der Scheide noch mit Deltas los, den Vorläufern der Gleitschirme. Er schildert die Herausforderungen, damals Ärger mit Landbesitzern, skeptische Behörden.
War sicher nicht einfach.
Nee, der Club wurde letztlich gegründet, um das Fluggebiet überhaupt für die Flieger zu sichern, zu erhalten.
Ah, okay.
Und Erich Blättler, er war später lange Präsident, berichtet vom Wachstum des Clubs, von Festen, Wettkämpfen. Das zeigt, wie wichtig dieser Zusammenhalt über Generationen ist für die Infrastruktur, die Akzeptanz.
Ohne diesen Gemeinschaftsgeist gäbe es viele Flugmöglichkeiten heute vielleicht gar nicht mehr.
Genau das ist der Punkt.
Neben Freiheit, Herausforderung und Gemeinschaft geht es in vielen Berichten aber auch ganz stark ums Abenteuer, ums Entdecken.
Absolut.
Peter Alter zum Beispiel, der beschreibt das Fliegen über der Pampa in Südamerika. Schier endlos.
Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, Starts mit der Winde. Stell dir vor, du wirst wie ein Drachen an einem Seil hochgezogen.
Und dann?
Dann die Landungen. Oft irgendwo im Nirgendwo.
Und dann?
Das führt dann zu herzlichen, unerwarteten Begegnungen mit den Einheimischen. Das klingt nach echtem Abenteuer. Unverfälscht.
Dieses Element des Unbekannten. Des Nicht-Planbaren. Das scheint ein großer Reiz zu sein.
Ja.
Krigel Erne liefert dafür ein super Beispiel. Er startet zu einem spontanen Hike-and-Fly auf die Scheidich. Also er wandert hoch, will eigentlich nur runterfliehen.
Der Klassiker.
Genau. Aber die Bedingungen sind überraschend gut. Er findet Thermik, fliegt immer weiter und landet nach unglaublichen 150 Kilometern irgendwo im Grenzgebiet Österreich-Deutschland.
Wahnsinn. Das war sicher nicht der Plan am Morgen.
Sicher nicht. Kurt Hemmann vertritt ja sogar das Motto starten statt warten.
Was meint er damit?
Er plädiert dafür, lieber mal einen kürzeren Flug, einen Abgleiter, zu riskieren, als ewig auf die perfekten Bedingungen zu warten.
Mhm.
Seine Begegnung mit über 50 Gänsegeiern in Spanien war dann die Belohnung für diese Einstellung. Ein Highlight, das er bei zu langem Zögern vielleicht verpasst hätte.
Jan Wüst erfüllt sich auch von der Scheideck aus den Traum vom ersten 100-Kilometer-Flug. Er beschreibt die Reise bis Tiefenkastel als Kette von taktischen Entscheidungen.
Wo ist der nächste Aufwind? Welche Route?
Genau. Und überwältigende Landschaftseindrücke. Christoph Richard schafft es sogar noch weiter bis Obergogel in Österreich.
Krass.
Landet da in völlig unbekanntem Gebiet. Alles zu, kein Taxi, kein Bus. Aber dann trifft er einen hilfsbereiten Einheimischen, der ihn zum nächsten Bahnhof fährt.
Das sind doch die Geschichten.
Ja, das macht das Fliegen zu mehr als nur Sport. Das sind unplanbare Reiseerlebnisse.
Genau das zeigen diese Berichte immer wieder. Gleitschirmfliegen ist oft viel mehr als nur die Zeit in der Luft. Es ist eine eigene Art des Reisens, des Sich-Einlassens aufs Unbekannte.
Stimmt.
Das führt oft zu unerwarteten, manchmal anstrengenden, aber meist bereichernden Situationen und Begegnungen. Die mühsame Rückreise von Krigel Erne mit Zug und Bus durch die Nacht
ist genauso Teil des Abenteuers.
Genau. Wie der 150-Kilometer-Flug selbst. Es ist das Gesamtpaket aus Planung, Flug, Improvisation und den Erlebnissen am Boden. Das macht die Faszination aus.
Puh, eine ganze Menge Eindrücke aus diesen persönlichen Berichten der DZU-Piloten. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, was bleibt hängen? Für mich wird deutlich, Gleitschirmfliegen ist so vielschichtig. Es ist nicht einfach nur ein Hobby oder die Suche nach dem Kick.
Nein, das greift zu kurz.
Es ist eine unglaublich intensive Mischung aus Freiheit erleben, Natur spüren, sich Herausforderungen stellen, Gemeinschaft pflegen und eben auch in echte Abenteuer eintauchen.
Das sehe ich auch so. Diese Sammlung von Berichten zeichnet ein sehr differenziertes und ja, ehrliches Bild. Wir sehen die ganze emotionale Bandbreite.
Von bis.
Ja, von der stillen, fast meditativen Freude beim sanften Schweben im Abendlicht bis zum harten, mentalen, manchmal auch physischen Kampf in turbulenten Bedingungen.
Mhm.
Vom geselligen Beisammensein am Startplatz bis zur einsamen, vielleicht kritischen Entscheidung hoch über den Tälern. Es ist eine ständige Auseinandersetzung.
Mit sich selbst.
Mit sich selbst, den eigenen Fähigkeiten, Ängsten, mit den Elementen, der Technik und nicht zuletzt mit Erwartungen, eigenen und fremden.
Vielleicht geben dir diese Geschichten ja auch einen Anstoß, mal über deine eigenen Leidenschaften nachzudenken. Über Herausforderungen, denen du dich vielleicht in ganz anderen Bereichen stellst. Oder einfach darüber, wie unterschiedlich Menschen Erfüllung finden, Freude, Sinn.
Ja.
So, was bedeutet das also alles? Für mich kristallisiert sich vor allem heraus, hinter dem, was von außen oft so leicht aussieht, so elegant, mühelos, sei es beim Fliegen, im Sport, in der Kunst, im Beruf.
Überall eigentlich.
Ja, genau. Dahinter steckt meist eine unsichtbare Welt. Aus Vorbereitung, Arbeit, Abwägung, Risikomanagement und tiefen persönlichen Emotionen.
Und das führt zu einer spannenden Frage, finde ich. Die geht weit über das Gleitschirmfliegen hinaus.
Und die wäre?
Welche unsichtbaren Geschichten, welche inneren Dialoge, Zweifel, Ängste, Entscheidungen, Anstrengungen verbergen sich eigentlich hinter den Leistungen, den Erfolgen oder auch nur dem scheinbar mühelosen Funktionieren, das wir bei anderen beobachten und vielleicht bewundern? Diese sehr persönlichen Berichte der DCCO-Piloten, die geben uns zumindest für ihren Sport einen faszinierenden und wohltuend ehrlichen Einblick hinter diese oft glatte Oberfläche.
Ein guter Gedanke, um diese intensive Betrachtung abzuschließen. Das war unser heutiger tiefer Einblick in die Flugberichte des Delta-Clubs Zürcher Oberland. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.